Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir nehmen heute zur Abwechslung mal wieder die Froschperspektive ein und schauen uns an einem ganz konkreten Fall an, wie ein Finanzinvestor bei einem Portfoliounternehmen einsteigt. Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen und die stelle ich euch natürlich sehr gern kurz vor. Mein Co-Gastgeber ist heute Sven Oliovnik, den meisten von euch, glaube ich, bestens bekannt. Sven ist seit 2,5 Jahren mittlerweile Partner beim Finanzinvestor Amaram, davor 7 Jahre bei GIMF. Und bevor er selbst Finanzinvestor wurde, hat er die ganz lange beraten, nämlich als Managing Partner bei Deloitte Corporate Finance. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist, Sven.
Ich freue mich. Ich grüße dich. Hallo. Und alle Zuhörer natürlich.
So soll das sein. Und natürlich haben wir auch dieses Mal wieder einen Gast mit dabei. Und zwar dieses Mal einen sehr erfahrenen Unternehmer, nämlich Dr. Thomas Brandner. Thomas ist Geschäftsführer von Provital. Was genau das Unternehmen macht, besprechen wir gleich. Provital ist ein Portfoliounternehmen von Amaram, aber das ist noch ganz frisch. Die Transaktion wurde erst Mitte Juni bekannt gegeben. Willkommen in der Runde, Thomas. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, Bastian. Freut mich und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht zum Einstieg, Sven. Ihr seid quasi noch mitten in den Flitterwochen. Erzähl mal ein bisschen, wie fühlt sich das an, wenn man so ein Unternehmen gerade ganz frisch erworben hat?
Ja, also Flitterwochen fühlen sich ja hoffentlich immer gut an. Und abgesehen davon war das natürlich auch ein fantastischer Start. Wir haben uns lang mit dem Petfood-Markt beschäftigt. Wir hatten viel Erfahrung in Summe in unserem Team im Multilevel-Marketing und fanden dieses Geschäftsmodell eben besonders super. Und dazu kam auch noch die Situation, stark wachsend, hochprofitabel, Nachfolge, die uns auch der Unternehmer, also Thomas Brandner, sehr plausibel erklären konnte, die Art der Zusammenarbeit und alles, was dazugehört. Das war von Day One aus unserer Sicht ein fantastischer Fit. Und deswegen haben wir uns auch mit Vollgas an die Arbeit gemacht. Und das ist dann auch alles aus unserer Sicht jedenfalls, jetzt bin ich gespannt, was der Thomas gleich sagt, aber es ist aus unserer Sicht sehr, sehr gut gelaufen. Und ich glaube, wir haben damit eine sehr gute Grundlage gelegt. Also wir sind more than happy.
Sehr schön. Ja, wie das aus der Sicht von Thomas gelaufen ist, das besprechen wir auch noch, aber ein bisschen später. Ich würde gerne noch mal deutlich weiter zurückspringen, Thomas. Du warst nicht immer Unternehmer, du bist eigentlich von Haus aus Steuerberater und du hast das Unternehmen auch nicht gegründet, sondern du hast es 2006 erworben. Wie kamst du auf den Gedanken, Unternehmer sein zu wollen?
Ja, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe, habe ich mit der Steuerberaterausbildung begonnen und habe dann eine Kanzlei gegründet und war dann 15 Jahre lang als selbstständiger Steuerberater aktiv, also insofern schon Steuerberater, also als Unternehmer, aber natürlich immer in vorwiegend beratender Funktion. Und da habe ich für mich erkannt, das ist nicht das, wo ich mich zur Gänze sehe, und habe mir eine gestalterische Tätigkeit gesucht. Habe dann über mehrere Jahre hinweg überlegt, in welchem Bereich ich mich verändern könnte, und habe dann durch Zufall dieses Unternehmen kennengelernt, wo mir der Aspekt gesunde Tiernahrung, also gesunde Ernährung gefallen hat und auch diese Arbeit eines Direktvertriebsunternehmens mit Network Marketing mich sehr begeistert hat. Und so bin ich dann dazu gekommen, das Unternehmen zu kaufen. Habe es auch ein halbes Jahr lang einmal beobachtet und betreut und habe gesehen, ja, das ist das, wo ich mich wohlfühle, das macht Spaß, und habe dann meine Steuerberatungskarriere beendet und die Kanzlei verkauft.
Gesunde Tiernahrung ist das eine, aber das Unternehmen selber war ja nicht gesund, wenn ich mich recht erinnere.
Das Unternehmen war von seinem Kern her, den Produkten, dem Konzept extrem gesund, aber vom Management der Organisation leider wirklich krank. Es war damals in einer Insolvenzphase und aus dieser Insolvenz habe ich es eben dann herausgekauft.
Mhm. Sven, Steuerberater stehen nicht im Ruf, jetzt die grandiosen Unternehmensentwickler zu sein. Aber vielleicht hast du es in deiner Karriere ja auch schon mal anders erlebt. Also kennst du tatsächlich so Typen wie Thomas, und Steuerberater von Haus aus, und dann hemdsärmelige Unternehmer, die aus Kleinem Großes machen?
Jetzt könnte ich natürlich scherzhaft sagen, zu jeder Regel, die Regel gibt es ja deswegen, weil es zu jeder Regel eine Ausnahme gibt. Und es ist sicherlich so, wie der Thomas schon sagte, von der Uni kommen, Steuerberaterausbildung machen, eigenes Unternehmen aufbauen, eben als ein Beratungshaus, Service, ein Serviceunternehmen, ist ja schon mal die erste unternehmerische Leistung. Die zweite ist dann zu sagen, jetzt habe ich zwar was Cooles gemacht und mir meine Existenz aufgebaut, aber ich springe nochmal auf die andere Seite und gebe das alles auf und mache was Neues und stürze mich sozusagen ins Unternehmertum, ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür. Und ich glaube, das liegt halt einfach im Blut. Man fängt an, hat irgendeine Ausbildung. Viele Unternehmer sind auf den unterschiedlichsten Wegen Unternehmer geworden und da hingekommen. Und so war es hier beim Thomas eben auch. Also deswegen kann ich sagen, ja, Unternehmer gibt es ohnehin immer wieder mal und nur selten. Es kommen aus den verschiedensten Traditionen. Also deswegen sind wir da sehr schnell miteinander warm geworden.
So, jetzt haben wir das Unternehmen schon mit so ein paar Schlagwörtern belegt. Aber vielleicht, Thomas, noch mal ein bisschen strukturierter. Was macht Provital? Wie funktioniert das Geschäftsmodell?
Für Provital gibt es eigentlich nur einen ganz wesentlichen Faktor. Wir möchten, dass es den Hunden und Katzen unserer Kunden gut geht. Das heißt, das Ziel ist, wirklich gute Tiernahrung zu machen, damit wir gesunde Tiere haben, die sich einfach wohlfühlen, alle Nährstoffe bekommen und insofern gut entwickeln können. Und mit diesen zufriedenen Tieren gewinnen wir natürlich dann zufriedene Kunden und hoffentlich eben möglichst lange Stammkunden. Das ist sozusagen der Kern. Die Auflösung dahinter ist, dass wir dabei eine möglichst einfache Nahrung machen. Das heißt, wir nehmen keine Abschneider, sondern nehmen wirklich Basis-Lebensmittel, aus denen wir eine gesunde, einfache Tiernahrung machen, ohne sie links und rechts zu beschönigen. Ein kleines Beispiel. Wir nehmen keine Farbstoffe. Dadurch schaut das Produkt ab und zu ein bisschen anders in der Farbe aus. Der Konsument ist vielleicht ein wenig irritiert, weil der hätte gern eine immer gleichbleibende Farbe. Wir haben das Thema zum Beispiel bei Kartoffeln. Die sind saisonell ein wenig in der Farbgebung unterschiedlich. Die Qualität ist komplett die gleiche, die Farbe ein wenig unterschiedlich. Als Konsument würde man sich wünschen, dass es immer gleich ausschaut. Gleichzeitig wünscht man sich aber auch, dass es natürlich möglichst natürlich ist. Und diesen Spagat, den möchten wir schaffen, dass wir eben den Kunden erklären können, wir nehmen keine Farbstoffe, wir entlasten das Tier von Zusatzstoffen und erklären dir dafür, warum es ab und zu ein wenig in der Farbe anders ausschaut. Also diese Natürlichkeit der Ernährung ist doch eine Herausforderung in der Präsentation zum Kunden.
Und der Konsument an der Stelle ist aber der Kunde, oder interessiert das den Hund und die Katze auch, wenn das mal ein bisschen anders aussieht?
Nein, für den Hund hat das gar keine Auswirkung. Der Hund ist hier Farb. Erstens sieht der Hund oder die Katze auch anders als wir, und für den ist die Farbe irrelevant.
Jetzt müsst ihr eure Produkte ja auch irgendwie zum Kunden bringen, und dafür habt ihr doch ein sehr spezielles Modell. Erzähl uns mal, ihr seid sehr stark im Direktvertrieb.
Ja, also was ich gerade vielleicht ein wenig ausführlich erzählt habe, ist, dass wir den Kunden begleiten wollen und es ihm erklären wollen. Und das ist in der Tiernahrung ein ganz wesentlicher Faktor, dass man erklärt, was muss man machen, um Tiere gesund und artgerecht zu ernähren. Hier bestehen ganz viele Missverständnisse, auch mangelndes Wissen und einfach Not, sich in der Informationsflut des Internets zurechtzufinden. Und wir arbeiten dafür mit einer großen Anzahl an Beratern, die mit persönlichem Einsatz diese Lücke schließen und die Kunden begleiten. Bei allen ihren Erfahrungen, Herausforderungen, Krankheiten, die die Tiere haben, ihnen aufzeigen, wie man das Tier hier von der Ernährungsseite her gut unterstützen kann.
Eine große Zahl ist bei euch ja wirklich eine große Zahl. Wie viele sind das genau?
Ja, das ist immer von der Frage der Definition abhängig, aber ich würde sagen, 2.000 bis 3.000 Personen können wir hier sagen.
Sven, das ist ja schon ein zwar nicht ganz unbekanntes, aber jetzt auch kein übliches Geschäftsmodell. War das eher abschreckend oder ist euch das vertraut?
Nee, uns war das vertraut. Wir hatten in unserem Team durchaus Erfahrungen mit so einem Geschäftsmodell, und zwar sehr positive. Und man sieht ja an den Ausführungen von Thomas, das war ein Teil, das hat uns eben von Anfang an unglaublich begeistert, ein Unternehmen zu haben, das in einem stabilen, wachsenden Markt agiert. Und das eben nicht mit x Versuchen und links was und rechts was und irgendeinem, sondern glasklar Fokus, glasklares Sortiment, glasklare Aussage, Tierwohl, Produkte darauf abgestimmt, Preispunkte entsprechend definiert. Und aus dem ganz einfachen Grunde ist es halt auch notwendig, den Konsumenten direkt zu beraten. Und das geht nur über so ein Modell. Also das heißt, diese Konsistenz des gesamten Geschäftsmodells, das eben auch mit dieser Konsequenz durchgezogen wird, das fanden wir von Anfang an einfach rund. Und wir sind, wie gesagt, sehr vertraut damit. Das liegt an den individuellen Erfahrungshintergründen in unserem Team. Und haben gesagt, das ist eigentlich ziemlich genau das, was wir suchen und was wir, von dem wir uns auch zutrauen, dass wir es auf den sozusagen nächsten Level heben können. Und da kommen wir gleich noch dazu, was das eigentlich ganz einfach heißt, nächster Level.
Aber das ist eine Struktur, Thomas, die vermutlich für viele Top-Manager in anderen Unternehmen eher einen Albtraum darstellt. Da hast du so eine Vertriebsstruktur, von der eigentlich alles abhängt. Die ist aber nicht hierarchisch organisiert, da kann man nicht durchregieren, sondern man hat da ein paar tausend freie Radikale draußen im Markt, die trotzdem ja irgendwie auch gesteuert werden müssen. Wie kriegt ihr das hin?
Das ist ganz richtig. Das ist eine absolute Besonderheit unserer Branche. Erfordert ein wirklich anderes Vorgehen, erfordert auch viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Und ich glaube, dass das auch viele potenzielle Partner für unser Unternehmen abgeschreckt hat, weil sie sich in dieser Situation nicht wohlgefühlt haben, weil sie nicht gewusst haben, wie man hier agieren soll mit einer derartigen großen Anzahl von freiberuflichen Mitarbeitern. Und ja, dazu gehört einfach jahrelange Erfahrung, die man sammeln muss, wie man so ein Unternehmen führt.
Na, da wirst du auch nicht alle Geheimnisse teilen wollen. Aber das Geheimnis, warum du verkaufen wolltest, das solltest du schon mit uns teilen.
Nun, bei mir ist einfach altersmäßig der Zeitpunkt gekommen, ein wenig mehr auf die Erholung abzuzielen, den Ruhestand schön langsam anzugehen. Und das war der Grund, warum ich eine Nachfolge für mich gesucht habe.
Sven, welche Rolle spielt das für euch, wenn jemand verkauft? Wie wichtig ist das Motiv und vor allen Dingen, wenn da so ein Treiber dahinter steckt, wenn man vermutlich in der Due Diligence sieht, dass das zwar nicht auf eine Person zurückzuführen ist, dass es ohne die aber wahrscheinlich den Weg auch nicht genommen hätte. Wie schaut man dann drauf, wenn das derselbe Mensch ist, der einem sagt, eigentlich will ich künftig kürzer treten?
Ja, genau, das muss man halt, darüber muss man halt sprechen und sich überlegen, wie der Weg dorthin aussieht. Und der hat natürlich mehrere Ebenen. Eine ganz einfache war zunächst mal das Unternehmen. Da haben wir natürlich schon gesehen, das Unternehmen hat eine gewisse kritische Größe längst überschritten, ist stabil, läuft, baut eben auf diesen vielen Beratern auf, hat eingeschwungene Beziehungen zu Lieferanten und so weiter. Also das ist eine stabile, funktionierende Organisation. Und die muss natürlich jeden Tag gemanagt und geführt werden. Aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie einer jeden Tag 5 Bälle quasi allein in der Luft halten muss. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt aber dann trotzdem, natürlich prägt der Unternehmer das Unternehmen in ganz entscheidender Weise. Und für uns ist es dann natürlich auch, insbesondere weil man sich ja in so kurzer Zeit entschließen muss, wie viel ist das Unternehmen wert, wie wollen wir die Struktur aufsetzen und so weiter. Es ist für uns ganz kriegsentscheidend, dass man den Unternehmer noch aktiv mit an Bord hält und auch man das Gefühl bekommt, dass man gut zusammenpasst, weil man kann so viel Geld bezahlen, wie man will. Wenn jemand, ich sage jetzt mal, seine Nachfolge angeht, und natürlich gibt es eine große Verantwortung aller Unternehmer, die wir kennengelernt haben, für ihr Unternehmen. Aber man muss schon die Lust haben, miteinander zusammenarbeiten, konstruktiv aufeinander zugehen, proaktiv Themen ansprechen und nicht nur tolle Ereignisse, sondern auch anstehende Probleme, um sie gemeinsam lösen zu können und so weiter. Es braucht auch eine tiefe Vertrauensbasis. Und diese gemeinsame Vertrauensbasis, die erarbeitet man sich und erspürt die sich auch sozusagen. Und da konnten wir überall einen Haken dran machen, weil wir haben Zehntausende von Fragen gehabt zu allen möglichen Details. Die hat Thomas uns sehr offen, transparent und auch mit einer großen Geduld beantwortet, sodass wir auch das Gefühl hatten, das ist einfach eine unglaublich gute Basis auch für die zukünftige Zusammenarbeit, weil ich kann total nachvollziehen, wenn jemand komplett selbstständiger Unternehmer war und ich sage es mal in freier Wildbahn morgens bis abends machen konnte, was er wollte. Und jetzt geht er auf einmal am Ende sozusagen seiner unternehmerischen Laufbahn als, ich sage es mal, chronischer Single dann doch noch eine neue Ehe ein. Das ist ja ein paradigmatisches Ereignis. Und da muss man das Gefühl haben, ob jemand auch Lust hat, sich darauf einzulassen und auch zu sagen, ja, ich verstehe die Fragen, die ihr habt, ich erkläre sie euch. Und ich bin darüber hinaus auch jemand, der, wie soll ich sagen, in einem Modus tickt, dass man selber nicht den tiefen Teller und das geschnittene Brot alleine erfunden hat, sondern dass es möglicherweise auch andere gibt, die gute Ideen haben. Man kann voneinander immer lernen. Jeder hat andere Lebenserfahrungen, unternehmerische Erfahrungen, Ausbildungen und so weiter. Das heißt, wenn wir gemeinsam unsere Kräfte bündeln, dann können wir eben wahnsinnig viel draus machen. Und da fühlten wir uns rundherum bestätigt und konnten jeden Tag sozusagen für uns einen neuen Haken dran machen und uns in unserer Begeisterung bestätigen.
Das klingt ziemlich gut. Wie ging dir das denn umgekehrt, Thomas?
Ja, das Finden eines Partners war eine spannende Phase, eine lange, also hat es schon länger gedauert und auch eine intensive Phase. Und natürlich jetzt die Umstellung war mir klar und auch ja gewünscht. Und mein Beitrag dabei ist, das jetzt so gut wie möglich in diese neue Struktur übergehen zu lassen und das Unternehmen so lang zu begleiten, dass ich gut sagen kann, alles läuft so weiter wie bisher oder eben hoffentlich sogar noch besser weiter als bisher.
Wie lange bist du denn noch an Bord und gibt es für dich schon einen Nachfolger?
Nachfolger gibt es schon seit 3 Monaten und wie lange ich an Bord bin, hat es keinen Zeitstempel. Wir werden die Zeit das entscheiden lassen, wie sich alle wohlfühlen, sodass alles gut geht.
Jetzt bist du Steuerberater von Haus aus und die können ja bekanntlichermaßen, so wie Anwälte, so ziemlich alles. Trotzdem hast du dich wahrscheinlich zu Beginn deiner Transaktionsvorbereitung beraten lassen. Das hoffe ich zumindest. Wen hast du dir da ins Boot geholt?
Wir haben für den Prozess als M&A-Berater Oaklins ins Boot geholt. Das war also auch rückwirkend betrachtet eine extrem gute Entscheidung. Der Prozess ist, wenn man das nicht öfter macht, durchaus komplex. Und es ist einfach wirklich sehr hilfreich, hier einen Berater zu haben, der das öfter gemacht hat, einen dabei begleitet, berät und diesen Prozess unterstützt.
Also habt ihr ein klassisches Auktionsverfahren aufgesetzt oder potenzielle Interessenten identifiziert und in Einzelansprache gegangen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir sind in Einzelansprache gegangen. Wir haben kein Auktionsverfahren gemacht. Das wäre ja auch eine reine Reduzierung auf den Preis gewesen. Und ich glaube, es muss mehr dazugehören als nur eine Preisfixierung. Es muss einfach der richtige Partner sein für mich, emotional, persönlich, für das Unternehmen, mit verschiedensten Aspekten, die hineinspielen. Und darum war das eben schon ein gezieltes Auswahlverfahren, ein Suchen eines Partners, wo es passt.
Sven, wie schaut ihr auf das Thema M&A-Berater? Also auf der einen Seite wollt ihr sicherlich immer ganz gerne die proprietäre Transaktion, die holt man sich gerne aus dem Markt, die ist sehr, sehr selten. Auf der anderen Seite bringt so jemand natürlich auch Prozess-Know-how rein. Also ist das eher hilfreich oder eher ärgerlich?
Nein, also ich würde sagen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sehr gute Erfahrungen mit Beratern gemacht. Und das muss natürlich ein professioneller Berater sein. Also um jetzt einfach so ein bisschen klischeehaft zu beantworten, ist immer schlecht, wenn, ich sage jetzt mal, sich der klassische Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater oder sowas, der 5 Klienten hat, dann auf einmal zu der Erkenntnis kommt, oh Gott, der plant jetzt ein Unternehmer seine Nachfolge und verkauft das, möglicherweise verliere ich damit gleich mein Mandat. Da kann schon sein, dass der ein bisschen konfliktet ist, der ist dann auch nicht so erfahren. Der kann dann auch nicht, ich sage jetzt mal, das sind ja durchaus so Verhandlungen eines Ehevertrages, das ist ja nicht das, was wirklich Spaß macht, sondern das ist ja etwas, durch das man durchmanövrieren muss, ohne dass man sozusagen damit gleich eine Hypothek für die gemeinsame Zukunft zieht. Also das heißt, da brauchst du schon auch jemanden, der dann die Erfahrung hat, hier 2 Parteien zusammenzubringen. Und das ist ja die große Kunst dabei, einfach abzuschätzen auch, was geht nicht, was ist üblich, was ist jetzt sozusagen reasonable. Wie bringt man hier die vielen losen Enden zusammen, die ja teilweise auch nicht ganz so einfach sind, auch kulturell möglicherweise, der uns dann auch das Gefühl gibt, wir haben tatsächlich eine realistische Chance, gemeinsam über die Ziellinie zu laufen. Ganz einfach, weil ein Unternehmen der Größenordnung natürlich auch nicht, ich weiß nicht, wie viele Abteilungen hat, die dann so Typen wie uns entertainen und alle Fragen beantworten können. Das ist ja auch ein kapazitatives Problem. Hast du Momentum drauf und musst ja auch für alle möglichen Themen die Fragen in Tiefe beantworten. Und da jemand zu haben, der auch den Unternehmer an die Hand nimmt und das alles vorbereitend umsetzt, sodass du das dann auch in irgendeinem, ich sage es mal, zu definierenden Zeitraum auf die Schiene bringst. Aber da kann man, das ist eine sehr, sehr wertvolle Tätigkeit. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich früher mal auf der anderen Seite gesessen bin, sondern wir schätzen das. Und am Ende des Tages muss es eine faire Vereinbarung sein. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, zu einer fairen Vereinbarung gehört auch ein fairer Preis. Und der muss für beide Seiten passen. Wir unterschreiben den ja auch komplett freiwillig und würden dann sozusagen die Grenze ziehen, wenn es einfach überzogen wäre. Also das heißt, da kommt man dann immer, wenn es, wie gesagt, wenn man sich auf der Art und Weise begegnet, schon zu einem sehr guten Ergebnis und legt damit auch die Plattform für eben eine gemeinsame Zukunft. Wie gesagt, aus unserer Perspektive, das wurde in dem Fall auch perfekt erfüllt. Also wir fühlten uns da jetzt nicht an irgendeiner Stelle quasi ständig mit dem Maschinengewehr durch den Vorgarten gejagt.
Habt ihr denn irgendeine Idee gehabt, wie viele sonst noch angesprochen wurden und vielleicht sogar wer das war und wo die so im Prozess standen?
Nee, hatten wir nicht, aber wir hatten schon das Gefühl, das ist jetzt keine wahnsinnig breite Auktion. Aber am Ende des Tages, weißt du, wenn du zu so einem Sprint antrittst, ist es egal, ob du 5 oder 20 Gegner hast. Man muss schauen, dass man sich selber präsentieren kann und erklären kann, was man mit dem Unternehmen vorhat. Deswegen muss der Unternehmer auch eher die Anzahl reduzieren, einfach um sich mit den potenziellen Kandidaten, mit denen er auch in eine gemeinsame Zukunft geht, dass sich die wirklich ansehen und bewerten kann, passt es auch umgekehrt für mich. Und das kann man nicht, wenn man eine zu große Anzahl präsentiert bekommt und noch dazu der Zeitraum wahnsinnig kurz ist, funktioniert halt nicht. Und dann hat jeder vielleicht auch noch ein bisschen andere Ideen, wie man das Unternehmen weiterentwickeln kann und Schwerpunkte, die muss man auch diskutieren. Man muss sich ja sozusagen auf sowas Ähnliches wie einen gemeinsamen Businessplan auch verständigen und braucht dafür auch Zeit und Muße, sage ich mal, in so einem Prozess, der ohnehin wahnsinnig anstrengend ist. Also das heißt, für uns ist nicht wichtig, dass wir die Einzigen sind. Für uns ist wichtig, dass es halt eine vernünftige Größenordnung ist, die so einem Prozess auch dann in seiner Summe gerecht wird, also die auch dem Ziel gerecht wird, die besten Partner zusammenzuführen. Und dann sind wir da auch glücklich, sage ich mal, wenn wir diese Chance bekommen. Und mal setzen wir uns durch, weil wir tatsächlich gutes Verständnis fürs Unternehmen haben und ein gutes Verständnis für den Unternehmer haben, was der auch will und das umsetzen können. Und mal auch nicht, weil man vielleicht auch nicht so gut zusammenpasst und die Personen auch nicht matchen. Das ist auch wichtig, logischerweise. Also deswegen, solange das fair ist und transparent, und dann ist das alles genau richtig so.
Es gibt ja, Thomas, vom Grundsatz her immer so zwei Käufergruppen. Also einmal die Strategen, das sind dann vielleicht die Wettbewerber oder vielleicht irgendwo in der Wertschöpfungskette angesiedelte Corporates. Und natürlich die Finanzinvestoren. Hattest du da zu Beginn irgendeine Art von Präferenz oder eine Erwartung vielleicht auch, auf wen es hinauslaufen könnte?
Nein, wir haben hier bewusst beide Gruppen in den Auswahlprozess aufgenommen. Wesentlich war nicht, ob es ein Stratege oder ein Finanzinvestor ist, sondern wesentlich war, dass er unsere Art des Unternehmens versteht und akzeptiert, eben ein Direktvertriebsunternehmen mit Multilevel Marketing, und dass sich durch die Zusammenarbeit gute Entwicklungschancen für das Unternehmen ergeben. Das quasi war die Voraussetzung. Und jeder, der hier sagt, ich bin ein guter Partner für euch und möchte mit euch zusammenarbeiten, war quasi herzlich eingeladen. Aber ob das jetzt ein Stratege oder Finanzinvestor ist, war von der Basis her nicht entscheidend.
Kannst du dich, Sven, noch an das allererste Aufeinandertreffen erinnern?
Ja, natürlich. Sehr gut sogar. Das war ja sehr intensiv vorbereitet von beiden Seiten, fand auch im Unternehmen dann statt. Und das, also ja, da kann ich mich in der Tat sehr gut dran erinnern. Wir fanden das sehr positiv, weil wir das Gefühl hatten, willkommen zu sein. Uns wurde das Unternehmen gezeigt. Wir konnten durchlaufen, uns das angucken, uns mit den Gegebenheiten einfach vertraut machen. Und das war einfach, ich sage jetzt mal, eine Einladung für ein erstes Treffen und damit auch eine sehr gute Grundlage.
Hat dich da irgendwas überrascht, Thomas? Fragen oder die Art vielleicht, wie so ein Finanzinvestor das Unternehmen anschaut? Oder war das alles im Rahmen deiner Erwartungen?
Gut, ich bin als Steuerberater natürlich auch früher schon mit Due Diligence und Unternehmenskäufen konfrontiert gewesen. Insofern war jetzt natürlich schon klar, welche Kapitel und Bereiche untersucht werden. Wesentlich war für mich immer das Unternehmen, dass es um das Unternehmen geht. Es geht nicht um Auswertungen und Zahlen, sondern es geht um den Inhalt, den Kern des Unternehmens. Und das war schön zu spüren, dass Emmeran sich genau damit auch beschäftigt und auseinandersetzt und sagt, ja, dieses Unternehmen, so wie es funktioniert, das ist etwas, was wir uns beschäftigen wollen. Und natürlich schaut man sich dann die Auswertungen an, aber der Ausgangspunkt ist der Verständnis, was das Unternehmen wirklich macht.
Mhm. Da hattest du, Sven, ja jetzt schon sehr klar gemacht, dass das für euch ein sehr spannendes Geschäftsmodell ist. Was waren denn da die Dinge, auf die ihr dann in der Due Diligence besonders geguckt habt?
Also innerhalb des Geschäftsmodells war uns wichtig, genau zu verstehen, warum, wo die Erfolgsfaktoren liegen und wie sie umgesetzt werden und dass sie auch sehr professionellen Standards gehorchen. Auch um hier wieder so ein bisschen vielleicht das Klischee aufzugreifen, weshalb viele da so ein bisschen zunächst mal mit Zurückhaltung agieren. Es gibt ja durchaus Direktvertriebsorganisationen, die, ich sage jetzt mal, wahnsinnige Druck auf Drückerkolonnen in Anführungszeichen machen. Die müssen dann hohe Investments in irgendwelche Produkte tätigen und ähnliche Dinge und haben dann einen wahnsinnigen Warendruck und Liquiditätsdruck, was für Produkte auch immer und das Volk zu bekommen. Das war uns wichtig, dass das hier eben nicht der Fall ist, sondern dass es mit den Beratern draußen sehr partnerschaftlich funktioniert, dass die Produkte, aber auch die Unterstützung an die Hand bekommen, die sie möglichst erfolgreich machen und dass es ein Miteinander und kein Gegeneinander ist. Und weil dann sind solche Organisationen auch erfolgreich und nachhaltig erfolgreich. Und das war für uns ein ganz wesentlicher Punkt, wie das Modell ausgestaltet ist, wie es betrieben wird, zu verstehen. Ein zweiter Punkt war für uns auch, und das muss man schon sagen, wir hatten einfach von Anfang an das Gefühl, es gibt ja unterschiedliche Unternehmertypen, aber wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass Thomas einfach zu 100% sein Unternehmen über seine, natürlich in der Seele versteht, aber auch kaufmännisch führt, sehr professionell und auch komplett integer ist, wenn ich es mal so sagen darf, und ehrlich ist mit dem, wie er das Unternehmen übergeben möchte. Und immer bemüht war, hierfür die notwendige Transparenz zu geben. Und da könnten wir jetzt abendelang beim Bier sozusagen in Details einsteigen. Aber das war für uns, ehrlich gesagt, jetzt nicht wegen des Marktes oder des Modells, sondern einfach aufgrund the nature of eines Inhaberunternehmens, war das für uns extrem positiv überraschend. Und weil es gab einfach nichts, was nicht irgendwie erklärbar war, was nicht in Ordnung war, Regeln und bester Ordnung gehorchte. Also es war überall in irgendeiner Art, wie soll ich sagen, in einer Art und Weise korrekt gemanagt, dass man damit auch ein gutes Gefühl hat, von wo ab man starten kann.
Wow, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Thomas, hattest du trotzdem während dieser Reise der Verhandlungen irgendwann mal das Gefühl, vielleicht kommen wir am Ende doch nicht zusammen? Irgendwo hakt's?
Es war eine wirklich intensive Phase und hat mich bis an die Grenzen ausgelastet, das kann ich schon sagen. Und ich bin oft nach Hause gekommen und habe gesagt, hoffentlich ist das bald vorbei. Egal wie es ausgeht. Es war wirklich so, dass ich gesagt habe, hoffentlich ist es bald vorbei, egal wie es ausgeht. So kräfteraubend war das. Es war nichts Gemeines oder Schlimmes dabei. Es war nur einfach anstrengend. Intensiv. Wir haben ja nicht nur Emmeran in der Due Diligence gehabt, sondern andere auch. Und das hat das Ganze ja noch mehr verstärkt. Da hat ja nicht jeder die gleichen Fragen gestellt, sondern sie immer mit leichter Abwandlung. Also es war einfach wirklich anstrengend. Das muss einem bewusst sein, wenn man ein Unternehmen verkauft, dass eine Due Diligence-Phase wirklich eine anstrengende Phase ist. Aber es hat keine negativen Überraschungen gegeben. Es hat auch keine Anforderungen gegeben, wo man sagt, das ist total sinnlos, das bringt nichts, sondern es waren eigentlich von allen Seiten immer konstruktive, nachvollziehbare Ideen und Fragen, die man beantworten muss, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, naja, das eine bringt jetzt unbedingt nichts, so weiß das ja der andere noch nicht, der muss es, darum stellt er ja die Frage und seiner Sicht verstehe ich auch, dass er sie stellt und dann gehört es eben auch beantwortet, damit sich das aufklärt. Also ja, es ist einfach ein erwarteter Prozess, der einfach mit ganz viel Erklären und Präsentieren zu tun hat und da muss man durch.
Aber das zeigt jetzt auch auf, genau diese Geisteshaltung zeigt auf, weshalb wir so wahnsinnig positiv überrascht waren, weil wir natürlich genau wissen, wie unglaublich nervig und anstrengend das ist. Und aus einer Perspektive desjenigen, der sein Unternehmen bis ins Detail kennt, sagt er sich oftmals, mein Gott, was stellen die denn für schwachsinnige Fragen? Die haben gar keine Ahnung. Und diese Geduld und diese Präzision, mit der die Fragen beantwortet wurden, auf den Punkt, das fanden wir eben extrem positiv. Und wir haben uns ja umgekehrt auch extrem bemüht, erstens die Fragen zu sortieren und zu stellen, die wir unbedingt stellen müssen, also nicht mehr Zeit zu beanspruchen als notwendig, und auch unsere Berater zu kalibrieren und zusammenzubringen, weil da hast du einen CDD-Berater, du hast einen FDD-Berater und du hast, weiß ich nicht, einen Tax-Advisor, bla bla, und einen Anwalt auch noch. Also das heißt, da laufen ja viele Typen parallel sozusagen, stürmen auf den wie so ein Heuschreckenschwarm da auf den Unternehmer ein und fressen ihm sozusagen die Haare vom Kopf. Und jeder stellt wahrscheinlich aus seiner Perspektive oft die gleiche Frage, aber er hat einen anderen Grund, weshalb er sie stellt. Deswegen kommt die mit einem anderen, der will, braucht ein anderes Ergebnis. Und wir haben ja auch versucht, die so gut wie möglich abzustimmen, abzuholen, einzustellen und so möglichst wenig Redundanzen zuzulassen. Das gelingt natürlich nur so zu 60-70%, glaube ich, wäre jetzt so meine optimistische Vermutung. Aber da haben wir wirklich, ich glaube, ich gemeinsam auch eine sehr gute Arbeit gemacht, die nur so funktioniert hat, weil wir eben, wie gesagt, auf der anderen Seite dann auch so viel Verständnis dafür bekommen haben. Und es ging ja dann auch sehr schnell. Also wir haben ja einen Prozess losgetreten mit hoher Geschwindigkeit, und du kannst diese hohe Geschwindigkeit auch nur beibehalten und umsetzen, wenn du tatsächlich immer präzise Antworten auf die Fragen bekommst, die dich auch zufriedenstellen, weil sonst hast du jedes Mal natürlich eine Bremsspur mitten im Prozess.
Das möchte ich wirklich noch bestätigen, dass wir ein sehr, sehr knappen Zeitbudget hatten. Das war auch von unserem M&A-Berater durchaus ein wenig forciert. Und da war wirklich das war sozusagen schon das Erkennen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, dass wir das überhaupt geschafft haben, in diesem kurzen Zeitbudget diesen Prozess doch inhaltlich gut über die Bühne zu bringen.
Und da gab es ja natürlich Überraschungen. Eine positive möchte ich gerne noch sagen. Wir haben am Anfang gesagt, ja, okay, also es geht auch darum, den gemeinsamen besten Nachfolger zu finden. Also das heißt, wir haben gesagt, natürlich, also erstens haben wir viel Erfahrung, wie findet man einen neuen CEO? Und zweitens haben wir gedacht, bilden wir uns jedenfalls ein, wenn man als Finanzinvestor mit drin ist, nicht alleine, aber auch der Unternehmer nicht mehr alleine ist, dann wird man eher attraktiver für Top-Talent sozusagen, für die besten Manager, die man finden kann. Und das haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass das tatsächlich funktioniert, und wollten uns dann sozusagen an dem Tag, an dem wir den Vertrag gemeinsam unterschreiben, quasi am nächsten Tag schon auf die Suche machen. Und irgendwann kriegen wir einen Anruf und sagt uns dann Thomas, ich habe übrigens jemanden gefunden, und ich habe ihn nicht nur gefunden, ich habe auch schon unterschrieben.
Und dann haben wir gesagt, oh wow. Das nennt so eine positive Überraschung.
Ja, so, das war natürlich schon eine Überraschung. Wir dachten, wow, da präsentiert er uns jetzt hier sozusagen vorschnell irgendeinen Kandidaten, und haben dann gesagt, würde man natürlich gerne kennenlernen, und waren halt überrascht, dass das auf einmal so schnell auch noch parallel dazu eingesteuert wird und auch zum Abschluss gebracht wird. Und dann haben wir, es ist übrigens eine CEO, also eine Frau, und wir haben sie kennengelernt und haben uns gedacht, wie hat ihr das geschafft, die zu finden? Also diese Stecknadel aus dem Heuhaufen zu kramen und tatsächlich zu identifizieren und zu überzeugen, dass sie hier antritt in einem Prozess, wo das Unternehmen doch verkauft wird und du weißt noch gar nicht an wen und so weiter. Also das fanden wir auch enorm und sind auch total glücklich mit dem Ergebnis. Aber es war natürlich, und das kam auch noch alles parallel dazu, das fanden wir schon irgendwie dann sehr unternehmerisch, muss man versuchen zu formulieren, und sehr
positiv. Nö, nicht schlecht. Wie knapp war es denn, Thomas, dass Amram den Zuschlag bekam? Und warum überhaupt?
Jetzt muss ich weghören, glaube ich.
Ja, es war bei Amram eigentlich vom Anfang an eine sehr positive Stimmung, weil ich gespürt habe, dass sie dieses gutes Verständnis für unser Unternehmen, für Network Marketing haben. Das war für mich eigentlich ein absolut entscheidender Faktor, dass ich gespürt habe, dass sie den Kern des Unternehmens akzeptieren und auch unterstützen. Und dann ist es mit vollem Tempo vorangegangen, und Emmeren war ja immer im Lead und hat gezeigt, ich möchte, ich verstehe, und wir setzen jetzt alles daran, um sicherzustellen, dass es auch so ist, wie wir es uns vorstellen. Und insofern haben sie in der Pole Position begonnen und haben sich dann nie mehr abhängen lassen. Also haben andere nicht mehr heranlassen an diesen ersten Platz.
Wie wichtig war bei der ganzen Entscheidung denn der Preis?
Nun, Ich habe schon zuerst gesagt, es geht hier um die Emotionen. Kann man mit dem Unternehmen, vertragen sich hier die Unternehmenskulturen? Passt es zusammen? Sind die Zukunftsentwicklungen sinnvoll? Und natürlich der Preis spielt auch ein Thema. Ob man das jetzt prozentuell gewichten kann, weiß ich nicht. Für mich war es immer ein Komplettpaket, wo ich sage, es passt oder es passt nicht.
Mhm. Passen muss es ja nun auch für die, mit denen ihr euer Geld verdient, nämlich die ganzen Mitarbeiter, die Festangestellten und die ganzen draußen in der Fläche. Wie haben die Neuigkeit aufgenommen? Oder habt ihr es noch gar nicht groß an die Glocke gehängt?
Oh ja, das haben wir klarerweise sofort kommuniziert. Es ist ja auch öffentlich zugänglich, die Information gewesen. Insofern wollen wir nichts verheimlichen. Für die Mitarbeiter und für unsere Beraterschaft ist ja vor allem wesentlich, was wir mit dem Unternehmen in Zukunft vorhaben. Und da ist ja die klare Message, wir wollen weiterhin gesunde, artgerechte Tiernahrung machen. Wir wollen weiterhin mit unserem bewährten Konzept weiterarbeiten und insofern genau das, was wir machen, nur noch umfangreicher und noch besser machen. Und das sind insofern, glaube ich, für alle Beteiligten gute Nachrichten.
Mhm. Stellt ihr euch da vor, persönlich, Sven, habt ihr das schon gemacht oder funktioniert das ganz anders? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir natürlich lernen die Mitarbeiter den neuen Shareholder kennen, klarerweise. Und im Unternehmen fällt das natürlich auch viel leichter und geht viel schneller, als das bei den vielen Beratern da draußen funktioniert. Aber die wissen das, dass es natürlich einen Wechsel gegeben hat. Und dort haben wir uns noch nicht vorgestellt. Da gab es auch bisher, ich sage jetzt mal, keine echte passende Gelegenheit und auch keine Notwendigkeit. Das müssen wir besprechen, ob wir das irgendwann mal machen. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt das Unternehmen führen, sondern die Führung obliegt ja weiterhin in erster Linie dem Management. Uns ist wichtig, wie gesagt, dass Thomas auch weiter beteiligt ist. Das heißt, er ist ja auch weiter ein wichtiger Teil der Unternehmensgeschichte. Wir sind hier Sparringpartner. Und das ist ja für uns auch ganz entscheidend, dass das so ist. Wir wollen ja gar nicht so sehr in den Vordergrund treten, sondern die Mitarbeiter sollen sich wohl in ihren Unternehmen fühlen. Die sollen wissen, dass sie einen Partner an Bord haben, der das Unternehmen voll unterstützt. Und wer immer uns gerne kennenlernen möchte, sind wir natürlich total offen. Aber wenn wir da nicht näher kommen müssen, weil es den Bedarf dafür gar nicht gibt, sind wir natürlich auch froh, weil nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir dann wissen, das Unternehmen läuft stabil. Es ist auch in gewisser Weise unabhängig von uns. Es entwickelt sich aus gutem Grunde aus sich heraus weiter. Und da würden wir jetzt auch gar nicht uns wichtiger nehmen, als wir eigentlich sind.
Vielleicht mal abschließend zum Einstieg. Thomas, du hast diesen Verkaufsprozess offenbar so hinter dich gebracht, wie du ihn gerne abschließen wolltest, das Ergebnis, was du gerne gehabt hättest. Gibt es trotzdem irgendetwas im Prozess, wenn du das Ganze jetzt nochmal machen würdest und sagen würdest, das würde ich ein bisschen anders anpacken mit der Erfahrung, die ich jetzt habe?
Ja, der Prozess ist gut gelaufen und ich glaube, sagen zu können, dass ich Glück gehabt habe, dass von allen Partnern und Beteiligten und dann drumherum alles so geklappt hat, wie wir das wollten. Was ich gelernt habe, ist, dass bei so einem Prozess natürlich Auswertungen, Analysen sehr wichtig sind und man diese Analysen dann später vernetzt und vergleicht und dann fragt, warum ist diese Auswertung jetzt eine Spur anders als die Auswertung, die ein wenig später kommt. Und da würde ich, wenn ich den Prozess noch einmal mache, sozusagen schon vom Anfang an strukturierter vorgehen und sagen, jede Auswertung, die ich mache, kriegt von mir quasi eine Nummer und ich definiere genau, wie ich sie gemacht habe, damit ich auch 3 Monate später noch erklären kann, warum diese Auswertung möglicherweise ein wenig von der anderen Auswertung abweicht, die ich aus irgendeinem anderen Grund gemacht habe. Also hier diese Datennachvollziehbarkeit im Prozess zu gewährleisten, ist auch eine Herausforderung. Weil man kann sehr schnell Auswertungen machen, die man einfach abruft. Aber wenn man dann nach 3 Monaten gefragt wird, wie hast du sie eigentlich gemacht, dann kann man das vielleicht auf die Schnelle gar nicht mehr so rekonstruieren.
Ja, ich glaube, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Sven, es gibt im Moment so 2 Buzzwords, die durch die Finanzinvestoren-Szene geht, wenn es um Wertsteigerung geht. Das eine ist Value Creation, ja, also im Operativen, das andere ist Buy and Build. Lass uns über beides mal sprechen. Also erstmal Value Creation ganz allgemein. Wie geht ihr das grundsätzlich an, wenn ihr neu in ein Unternehmen reinkommt? Also vermutlich beginnt euer Konzept für Value Creation ja schon vorher.
Ja, klar, wir haben natürlich eine Vorstellung. Also zunächst mal setzen wir ja auf dem Businessplan auf, der uns präsentiert wird und auf dem, wo das Unternehmen hingeht. Und das überlegen wir uns, ist es für uns plausibel oder eben nicht? Können wir noch was oben draufsetzen vielleicht sogar und weiterentwickeln? Also das heißt, Startpunkt ist ja für uns immer sozusagen die gesamte Geschichte des Unternehmens aus der Vergangenheit und was hat das Team, das an Bord ist, in der Zukunft eben vor und was können wir beitragen. Und dann beginnt im Grunde genommen die Diskussion auch da drin, wo wir sagen, ja, das glauben wir nicht, da müssen wir vielleicht an der Organisation auch was drehen. Oh, und da wird vielleicht auch das Thema Nachfolge ein bisschen unterschätzt, was das für Effekte haben kann. Und wir reden darüber, welche Transparenz wir brauchen, Dashboard und so weiter und warum wir das brauchen, können wir gerne auch vertiefen. Also das heißt, da legen wir ein paar so grundsätzliche Themen und wenn wir dann gemeinsam vorm Altar gewesen sind, dann gibt es ja diesen berühmten 100-Tage-Plan, der heißt mal 180-Tage-Plan, also da muss ja keiner jetzt katholisch sein. Der dauert irgendwas in dem Zeitraum, aber wir fangen da schon sehr früh damit an, diese Themen, die wir uns vorgenommen haben, zu konkretisieren. Und daran arbeiten wir vom ersten Zeitpunkt an. Und dann ist es sozusagen immer ein individuelles Programm und ein Maßanzug, wenn ich es mal so sagen darf, und kein Standard-Shirt, das man sozusagen dem Unternehmen überstülpt, sondern das ist dann ein Prozess, da bespricht man eben, wo stehen wir, wie machen wir weiter und wo geht eben die gemeinsame Reise hin. Und das Unternehmen wächst sehr gut, ist sehr erfolgreich, ist profitabel. Ich glaube, wenn wir gerade so weitermachen mit dem, was wir tun und dabei auch nicht vergessen, dass wir zwei wichtige Themen lösen müssen, nämlich das eine ist, die Organisation muss dem Wachstum, das wir uns vorgenommen haben, auch weiter vorauslaufen. Wir haben es mit Endverbrauchern zu tun, die müssen perfekt zufrieden sein. Wir haben es mit Beratern zu tun, die müssen perfekt zufrieden sein. Das wird durch die schiere Menge, wenn man so stark wächst, einfach mehr. Die muss man bewältigen können. Da darf es zu keinen Lieferverzögerungen kommen. Es darf zu keinen Qualitätsproblemen kommen. Es muss Produkte in den Markt gebracht werden, die funktionieren und die auch weiter in der Form überzeugen, die neue Themen aufgreifen und so weiter. Und daran arbeiten wir da einfach schlicht auf der einen Seite so weiterzumachen, nur noch ein bisschen besser zu werden, an allen möglichen Stellen hier und da inkrementell vielleicht auch Dinge zu optimieren und einfach noch besser zu werden, die Grundlage, die wir gefunden haben, noch weiter voranzutreiben. Erstens und zweitens halt auch diese Nachfolge zu managen, weil ich sage immer so ein bisschen plakativ, ein Inhaberunternehmen ist halt einfach auch durch den Inhaber sehr stark geprägt, im Positiven, aber auch so ein bisschen maßgeschneidert natürlich auf die individuellen Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen, wie auch immer. Das ist halt einfach auch gewachsen und dieser Abnabelungsprozess, nenne ich es mal, der muss auch aktiv begleitet werden und dabei unterstützen wir natürlich, so gut wir es irgendwie können, bei den Themen, die im Alltag halt so hochkommen und das ein bisschen vorausschauen, weil wir natürlich schon auch wissen, welche Themen möglicherweise hochkommen. Inhaber arbeitet immer für 3, 4, 5 Leute und da ändert sich halt vieles logischerweise. Man gibt immer sein eigenes Geld aus und ist damit natürlich auch viel, wie soll ich mal sagen, priorisierter halt anders, als wir das möglicherweise tun und ein Management das möglicherweise tut und macht viel aus dem Bauch heraus. Wir machen das viel analytischer, trauen uns dann vielleicht auch mal manche Dinge, die man als Unternehmer nicht so macht, weil wir sagen, mein Gott, ja, im schlimmsten Fall haben wir da halt mal Geld verloren. Aber wenn es dann halt in Anführungszeichen so unmittelbar das eigene ist und damit auch die Dividende beeinflusst, die uns jetzt gar nicht wichtig ist, dann so, und das sind so Themen, die muss man halt, darauf muss man sich miteinander einstellen und das, wie gesagt, begleiten wir. Also diese kulturelle Transitionsphase, wenn ich es mal so nennen darf.
Thomas, diese Abnabelung vom Unternehmer, wie Sven das genannt hat, die ist natürlich neu. Die ist ja einfach durch die neue gesellschaftliche Position und durch deine persönliche Entscheidung gekommen. Das andere, diese Werttreiber, diese Value Creation Themen, also die Punkte, wo man sagt, das brauchen wir, um das Wachstum managen zu können. Waren da für dich neue Sachen dabei oder sind das alles Dinge, die du ohnehin auf dem Zettel gehabt hättest für die nächsten Jahre, wenn du es alleine weitergetrieben hättest?
Ja, vielleicht zuerst noch zum Abnabelungsprozess, der ja nicht nur altersbedingt bei mir notwendig ist, sondern der auch einfach der Größenentwicklung des Unternehmens Rechnung trägt, hier jetzt das Management zu verstärken, auf mehr Beine zu gehen, diese Art von Unternehmensführung, wie ich sie in die letzten Jahrzehnte gemacht habe, sozusagen kann man nicht mehr weiterführen. Es war hier sowieso ein Schritt notwendig und der passt halt jetzt auch einfach zusammen. Insofern sind wir, glaube ich, in einer sehr guten Phase, das jetzt umzusetzen. Ideen, was man alles macht, gibt es ganz viele und wir bringen welche ein, die Berater bringen welche ein, Emmeram bringt Ideen ein und die werden jetzt der Reihe nach sozusagen, was kann man leicht umsetzen, wo kann man möglichst viel davon bewirken, aussortiert und dann gemeinsam umgesetzt. Also es mangelt uns erfreulicherweise nicht an Ideen und an Arbeit, etwas Positives zu tun.
Mhm. Bisschen zusätzliche Arbeit kommt natürlich auch noch dadurch rein, dass der Finanzinvestor eben auch ein paar Dinge formalisiert wissen will, die für dich, Thomas, wahrscheinlich vollkommen klar sind. Sven, du hast eben das Stichwort Dashboard schon mal gegeben. Erzähl mal ein bisschen, was erwartet ihr an Reporting? Wie wollt ihr informiert werden? Und wofür braucht ihr das wirklich? Was nützt es nicht nur euch, sondern auch dem Unternehmen vielleicht?
Naja, du hast ja ein Dashboard sozusagen auf mehreren Ebenen. Das ist einmal sozusagen das Reporting, was an uns als Shareholder geht. Da wollen wir halt einfach wissen, wie steht das Unternehmen zum Plan und wissen, wie sich's entwickelt. Aber das wollen wir jetzt nicht wissen, weil wir sagen, keine Ahnung, du hast uns, ich weiß nicht, 100 versprochen und nur 98 geliefert und jetzt müssen wir leider da irgendwie, sondern das ist ja auch eine Form der Transparenz und ich rede auch immer von Proaktivität, die ja gegenseitig Klarheit schafft und auch eine Grundlage des Vertrauens ist. Wenn man offen miteinander umgeht und auch die Daten hat, mit denen man miteinander offen umgehen kann, dann weiß man halt auch rechtzeitig, wenn irgendwas anders kommt, als man es geplant hat und kann dann auch rechtzeitig gegensteuern und ist dann halt voll auf den Inhalt fokussiert und stellt nicht die Beziehungsfrage sozusagen. So nach dem Motto, du hast mir da was verheimlicht. Nein, ich, das hättest du doch wissen können. Es ist besser, wenn man es halt einfach angesprochen hat und drüber spricht. Das ist vertrauensbildend und sozusagen bringt dann gleich auf den Inhalt und auf die notwendige konstruktive Diskussion. Und dazu brauchen wir das Reporting. Wir brauchen es nicht, um zu kontrollieren und um es besser zu wissen, sondern um, wir sind weit weg, ich sage jetzt mal, Principal-Agent-Problem zu lösen im weitesten Sinne und dieses Vertrauen, wie gesagt, zu schaffen. Und das Zweite ist, wir glauben, mit dem Beitrag, den wir leisten können, wir sind eine Direktmarketing-Organisation, wir können vielleicht auch Erfahrungen beitragen, es wächst immer mehr und so weiter. Wir brauchen dieses Dashboard oder das Management braucht es eigentlich viel mehr, ein KPI-Dashboard, um zu entscheiden, wie priorisiert es, welche Maßnahmen, wo muss es rechtzeitig eingreifen, wo sieht es möglicherweise recht viel früher schon, wo Themen auftauchen und wo man Mitarbeiter unterstützen kann und so weiter. Und ein Unternehmer hat das halt oft sozusagen, der spürt das, der weiß das, auch wenn er sein Unternehmen nur über den Kontoauszug führt. Ein Manager, der danach kommt, der braucht dafür mehr Tools. Und das ist auch ein Teil dieser Transition. Und unsere Erfahrungen steuern wir dazu bei und glauben damit auch, das Management sozusagen aktiv in seinem Onboarding-Prozess unterstützen zu können und damit auch es in die Lage zu versetzen, in die Zukunft zu steuern. Also ja, wir brauchen es natürlich, aber das ist der Grund, weshalb wir es für unsere Beziehung miteinander und für das Management des Unternehmens brauchen. Es ist nicht, dass da jetzt Informationsbedürfnis von irgendwelchen Einäugigen oder Blinden unter den Einäugigen oder wie auch immer befriedigt werden muss, sondern klar, wir haben unsere Reportings und so weiter. Das ist aber Standard, das kriegst du aus jedem Unternehmen raus. Die Transparenz gab es eh. Es geht uns wirklich um die Frage, wo soll das Unternehmen hin und was sind die richtigen Kennzahlen, um die handlungsleitenden Erkenntnisse und dann zu erzielen und auch die Maßnahmen zu priorisieren?
Okay, also verstehe ich. Mir geht es auch nochmal um die Frage, wer denn eigentlich die Entscheidungen trifft. Denn bislang, Thomas, also wenn du Gesellschafter und Geschäftsführer in einer Person bist, ist das relativ simpel. Die Entscheidung hast du getroffen. Und ich glaube, die Art, wie du die Nachfolgerin an Bord geholt hast, zeigt das ja auch, das ist Unternehmerverständnis. So wird es halt gemacht. So, jetzt haben wir eine neue Struktur mit einem Management und einem anderen Eigentümer auch noch mit dabei. Also wie werden künftig für das Unternehmen relevante Entscheidungen getroffen? Und von wem?
Ich glaube, die Sache ist in Wirklichkeit recht simpel, solange alle auf der gleichen Seite spielen. Und die gleiche Seite ist, wir wollen, dass das Unternehmen erfolgreich arbeitet. Und unter dem Aspekt geht es ja nur darum, zu schauen, wo steht man, wo will man hin und wie kann man jetzt den besten Weg in die Zukunft finden. Es ist ja kein Gegeneinander, sondern Miteinander. Und hier sprechen wir uns jetzt aktuell wöchentlich ab, diskutieren über die aktuellen Themen, erzählen uns ein wenig, und tauschen uns aus. Und insofern ist das ein sehr einfacher Prozess. Er ist sozusagen momentan noch ein bisschen im Entstehen und Entwickeln, aber wo ich ein gutes Gefühl habe, dass man hier einfach gut zusammenarbeitet, über das gleiche Thema spricht, die aktuellen Themen aufgreift, durchaus auch gemeinsam ein wenig diskutiert und überlegt, was macht man. Gibt ja viele Entscheidungen, wo man auch im Nachhinein schwer sagen kann, welche war jetzt die richtige, die falsche, wo man dann aber irgendwo eine Entscheidung treffen muss. Und dann hat man es zumindest einmal diskutiert gemeinsam und tragt die Entscheidung gemeinsam auch. Und das, weil du das noch das Reporting angesprochen hast, ja, das Reporting soll einen dabei unterstützen und begleiten, um eine Datenbasis zu liefern, um auf Basis dieser Daten dann Entscheidungen zu treffen. Und das ist insofern durchaus sehr sinnvoll und für alle hilfreich.
Zum Abschluss vielleicht nochmal, Sven, an dich die obligatorische Frage. Das ist ein ziemlich spezielles Geschäftsmodell. Trotzdem, ich hatte es gesagt, ist Buy & Build für Finanzinvestoren eigentlich fast ein Muss. Hier auch?
Also wir haben das nicht in unserer Geschäftsplanung. Wir sind keine Investoren, die sozusagen immer mit dem Haarschneiderautomaten den Wert entwickeln, indem sie Unternehmen zusammen kaufen und das dann größer machen. Das Unternehmen wächst organisch sehr stark. Ich glaube, das Wachstum ist so stark und so gut, dass es zunächst mal bewältigt werden muss von der Organisation. Man muss es vorwegnehmen, was bedeutet das, und das muss man erst mal hinkriegen. So, wenn wir jetzt dann aus der Perspektive Zugang zu internationalen Märkten, vielleicht ein paar Produkte, Erweiterung des Sortimentes, Erweiterung der Wertkette, in irgendeiner Art und Weise passende Unternehmen dazukommen können, dann werden wir uns die sicherlich anschauen und das gemeinsam bewerten, aber da sehr selektiv sein. Also es ist für uns momentan, um offen zu sein, kein zentrales Element der zukünftigen Value Creation. Und aber wie gesagt, das werden wir laufend neu bewerten, uns Gedanken dazu machen, und da gibt es immer wieder interessante Möglichkeiten, sozusagen ein strategisches Konzept zu bauen, aber momentan segeln wir da erstmal unter eigener Flagge, wenn ich es mal so sagen darf.
Und dann habt ihr ja vielleicht auch mittlerweile erfahren, wer noch neben euch im Rennen war. War da auch möglicherweise der potenzielle Käufer schon dabei?
Oh, also nee, wir wissen es tatsächlich nicht. Ist auch für uns zunächst mal gar nicht so relevant, wer da alles dabei war, weil wir haben die Reise gewonnen sozusagen und das Rennen gemacht, und deswegen denken wir jetzt gar nicht so drüber. Wir wissen warum und denken gar nicht darüber nach, wer war jetzt da so noch dabei und so weiter. Das macht keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und potenzielle Kandidaten, die heute vielleicht auch aus strategischer Perspektive attraktive Käufer sind, ist die Frage, ob die das am Ende unserer gemeinsamen Reise noch sind. Also wir haben jetzt gerade mal angefangen. Wir sind nicht in dem Klischee, Freitagnachmittag um 17 Uhr haben wir die Closing-Party gemacht und am Montagmorgen fangen wir an, über den Exit nachzudenken, sondern wir denken jetzt tatsächlich über die gemeinsame Value Creation nach und werden uns dann zum gegebenen Zeitpunkt Gedanken machen, wer dann der beste Käufer ist. Wir haben eine klare Strategie, wie wir das Unternehmen entwickeln wollen. Deswegen gibt es natürlich Gedanken zu dem einen oder anderen Verdächtigen, der aus heutiger Perspektive, haben wir uns überlegt, aber das ist, wir entwickeln das Unternehmen jetzt nicht auf sozusagen ein Target hin, sondern auf seine Standalone-Attraktivität, und dann bin ich mir ziemlich sicher, finden wir da auch den besten Käufer für die nächste, dann anschließende Entwicklungsphase.
Na, dann darf ich euch für diese gemeinsame Reise, die ja in der Tat gerade erst begonnen hat, nicht nur viel Erfolg, sondern vor allem auch viel Vergnügen wünschen. Ich hoffe, dass euch das Spaß macht, miteinander zu arbeiten. Das, was ihr hier transportiert habt, ist, dass es zumindest nicht vollkommen ausgeschlossen ist, dass ihr zwei gerne miteinander zu tun habt und die nächsten Jahre das Unternehmen dann auch gemeinsam formt. Das werden wir gerne beobachten. Ich sage euch für heute ganz herzlichen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch, war, glaube ich, wirklich was, wo man viel mitnehmen konnte. Viele Einblicke, auch wenn wir keine Geschäftsgeheimnisse, glaube ich, herausfinden konnten, aber das war ja auch nicht das Ziel. Aber wir haben ziemlich viel, glaube ich, über den Markt und das, ja, die Art, wie ihr den Deal versteht, mitgenommen. Und das war sehr schön. Dafür sage ich euch ganz herzlichen Dank. Unseren Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com